Die Sorgen. Aus welchen Gründen machen sich Menschen in der Schweiz Sorgen? Es gibt jedes Jahr eine Umfrage dazu. Die ist der sogenannte Sorgenmonitor Schweiz. Und da ist es so, dass Menschen bekommen eine Liste vorgelegt, oder es ist eine Online-Umfrage. Sie sehen diese Liste mit ganz vielen verschiedenen Themen drauf, die vorgeschlagen werden. Und sie sollen die 5 wichtigsten Gründe herauspicken, wo sie meinen, das ist ein wichtiges Thema oder eine große Sorge in der Schweiz. Die Ergebnisse für 2024 sehen so aus. Als erstgenannt oder die 5 meistgenannten Sorgen, am meisten genannt, man darf eben mehrere Sachen nennen, meistgenannt sind die Gesundheitskosten. Die Krankenkassenprämien, die steigen und steigen und steigen. Als zweites die Mietkosten, die steigen. Als drittes Inflation. Die Sorge darum, dass Sachen immer teurer werden. Das 4. die AHV, das 5. Energiepreise, Benzin, Öl, Strom und so weiter. Ist deine Antwort dabei? Worum du dir Sorgen machst, was deine Sorgen betrifft, worum drehen die sich? Jetzt, wenn wir über unsere Sorgen reden, dann zeigt das ja etwas, was uns wichtig ist. Oder um unwichtige Sachen machen wir uns keine Sorgen. Wenn jetzt dir zum Beispiel heute Nachmittag das Tennisfinale in Wimbledon völlig unwichtig ist, dann machst du dir keine Sorgen, ob der doch etwas ältere Djokovic gegen den jungen Alcaraz gewinnen wird. Kein Problem für dich, wenn es dich nicht interessiert. Heute Abend dagegen interessiert dich das vielleicht schon, wenn im EM-Finale Spanien gegen England spielt. Und du dir Sorgen machst, ob der Videoschiedsrichter das Ganze verderben wird oder ob das Spiel doch an sich so deutlich ausfällt, dass das auch ohne diesen Assistenten geht. Wir machen uns Sorgen um das, normalerweise das, was uns wichtig ist. Und je nachdem, wie wir unsere Prioritäten im Leben setzen, wirkt sich das eben auf unsere Sorgen aus. In der Serie über die Bergpredigt kommen wir eben heute an diesen Punkt, wo Jesus über Sorgen redet. Und bei ihm ist das so, er hat ja die Menschen damals beobachtet und mitbekommen, was Leute beschäftigt hat. Er war nicht irgendwo im luftleeren Raum oder irgendwo in seinem Büro und hat ein bisschen sich Gedanken gemacht, sondern hat die Leute beobachtet, mit Leuten geredet, war damals viel unterwegs und er hat gesehen, worüber Leute sich Sorgen machen. Und er geht darauf ein. Und er sagt seinen Nachfolgern, ihr sollt andere Dinge wichtiger finden. Und er ruft sie auf dazu, die richtigen Prioritäten zu setzen. Er sagt zu ihnen erstens, macht euch keine Alltagssorgen. Und zweitens, setzt Gott ins Zentrum. Stellt Gott ins Zentrum. Zum ersten, macht euch keine Alltagssorgen. Nochmal den Vers 25 aus Matthäus 6. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Jetzt, wenn hier steht deshalb, dann zeigt uns das, dass er sich auf was bezieht, was er vorher schon gesagt hat. Oder wir sagen nicht einfach grundlos und deshalb ist das so und so, sondern weil wir vorher schon irgendwas anderes gesagt haben. Oder es zumindest gemeint haben, zu sagen. Aber Jesus hat tatsächlich vorher was gesagt. Vers 24 heißt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Aramäisch für Geld oder für Besitz. Das heißt, Jesus stellt schon vorher so 2 Lebensentwürfe gegenüber und er sagt seinen Jüngern, ihr müsst euch entscheiden. Der eine Lebensentwurf, den ihr wählen könnt, ist rein auf diese Welt ausgerichtet. Besitz zu erlangen oder den zu behalten. Und der andere Lebensentwurf ist auf Gott ausgerichtet. Und die sind nicht übereinzubringen miteinander. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Besitz und dem, worum ihr euch in dieser Welt dreht. Das geht beides nicht zusammen. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen. Er spricht eben die Prioritäten im Leben an. Und Jesus sagt, wenn Menschen sich Sorgen machen, sieht man daran, wem sie dienen. Ob sie eben ganz in dieser Welt aufgehen und um Dinge kreisen, die mit dieser Welt und diesem Leben hier zu tun haben, im Alltagsleben, oder ob sie auf Gott ausgerichtet sind. Das sieht man an den Sorgen, an den unterschiedlichen Prioritäten. Jetzt können wir das Ganze falsch verstehen, wenn Jesus sagt, macht ihr keine Sorgen oder macht euch keine Sorgen. Was Jesus hier nicht meint, ist, dass wir nicht vorausplanen sollen. Gott hat nichts dagegen, kein Problem damit, wenn Menschen gute Pläne machen und sich überlegen, was wollen sie im Leben vielleicht erreichen oder wie reicht's auch am Ende finanziell. Hat Gott kein Problem damit. In den Sprüchen im Alten Testament wird das sogar gelobt, wenn jemand klug vorausschaut und sich einfach so gedankenlos in den Tag hineinlebt. Jesus lädt genauso wenig eben dazu ein, zum Nichtstun, à la chill dein Leben, es wird schon gut, mach dir keine Sorgen, es fällt dir alles in den Schoß. Nein, das meint Jesus auch nicht. Genauso ist er nicht einfach gegen Sorgen jeglicher Art. Wenn wir weiterlesen im Neuen Testament, stoßen wir darauf, dass Paulus, der ja doch in vielem ein Vorbild ist, dass der davon schreibt, dass er sich Sorgen macht. Und er sagt das nicht so, sorry, also ich habe auch meine Fehler, ich mache mir darum Sorgen. Sondern er schreibt das ganz selbstbewusst, dass das okay ist, sich um die richtigen Sachen Sorgen zu machen. Er schreibt dort, als er manches aufzählt, was ihm zu schaffen macht, im 2. Korintherbrief, schreibt er, und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Was Jesus meint, wenn er aufruft dazu, sich keine Sorgen zu machen, dann meint er ebenso Alltagssorgen, Alltagsdinge. Essen, Kleidung, Nahrung, Trinken. Er sagt, ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Eine rhetorische Frage, die die Antwort natürlich schon beinhaltet, dass man sagt, doch, natürlich. Natürlich ist das Leben mehr als nur das, was wir anhaben und nur das, was wir heute Morgen vielleicht gegessen haben oder nachher noch vor uns haben. Das Leben ist viel mehr, als dass wir uns nur darum kreisen sollten, was habe ich jetzt zu essen als nächstes, was würde mir schmecken, was soll ich einkaufen, was soll ich als nächstes anziehen, von welchem Sale könnte ich profitieren. Das Leben hat natürlich viel mehr als das. Und Jesus veranschaulicht das, was er sagt, mit zwei Beispielen aus der Natur. Er war viel draußen und es war naheliegend, dass er gesagt hat, schaut mal dahin oder schaut mal dorthin. Und er konnte die Leute so dann mitnehmen und das gerade verdeutlichen, was er gesagt hat. Das erste, nochmal der Vers 26. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte. Das Wort, das hier steht, man kann auch sagen, sie sammeln nichts in Scheunen. Das griechische Wort für Apotheke. Also eine Apotheke ist eigentlich eine Scheune. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Für Jesus ist Gott nicht einfach irgendwo, vielleicht da oben oder da hinten oder irgendwo unbeteiligt. Nein, für Jesus ist Gott so dermaßen in dieser Welt drin, dass Jesus sagt, Gott versorgt sogar die Vögel. Er kümmert sich um seine Schöpfung. Obwohl er deren Vater nicht ist. Jesus sagt nicht, Gott ist der Vater von allen Geschöpfen, Gott ist der Vater der Tiere und der Krebse und der Ameisen. Er sagt, nein, nein, Gott ist euer Vater. Und er versorgt sie doch, die Vögel. Wenn er das tut, dann kümmert er sich doch erst recht um seine Kinder. Sie sind für ihn viel mehr wert als alle Tiere. Schon zu Beginn der Schöpfung macht Gott deutlich, dass der Mensch eine besondere Position hat. Nicht um die Schöpfung auszubeuten und auszunutzen und sich als der King aufzuspielen, das nicht. Aber Gott erschafft den Menschen als sein Gegenüber, als jemand, der verantwortlich ist, mit der Schöpfung auch umzugehen und für die Lebewesen zu sorgen. Der Mensch hat eine spezielle Würde. jeder Mensch. Und Jesus versichert seine Nachfolger und Gott lässt auch euch nicht im Stich. Wenn wir unser Leben aber so angucken, kann uns das manchmal trotzdem so vorkommen, dass wir uns fragen, ja, aber wo ist jetzt Gott? Bin ich nicht doch auf mich allein gestellt? Meint Gott es wirklich gut mit mir? Wiederum, Paulus hat verschiedenste Situationen erlebt, die er sich nicht ausgesucht hat und die er nicht geplant hätte, wenn er einfach frei hätte sagen können, so, das möchte ich für mein Leben, das möchte ich lieber nicht. Er hat vieles an Widerständen erlebt und er geht darauf ein, im Römerbrief, auch auf Widerstände, die die Christen erleben können. Und trotzdem schreibt er, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wieder so eine offene Frage, die die Antwort schon enthält, wo man sagen müsste, ja, natürlich. Wenn wir unsicher sind, ob Gott wirklich auf unserer Seite steht, dann müssen wir uns nicht mehr anstrengen und mehr geben und mehr tun und weniger sorgen und dieses und jenes alles. Wenn wir uns fragen, ob Gott wirklich für uns ist, dann schauen wir auf Jesus. Dann schauen wir auf Jesus, denn Gott selbst kam in seinem Sohn auf diese Erde. Jesus erlebte die Höhen, die das Leben zu bieten hat. Gute Gemeinschaft mit Leuten, Feste, die er gefeiert hat, Veränderungen, die passiert sind. Und er erlebte genauso die Tiefen. Verlassen von seinen Freunden, angespuckt, gedemütigt, allein. Jesus widerstand den Versuchungen des Bösen. Er sprach immer wieder von Gottes guter Königsherrschaft. Er nahm die Menschen an, vor allem auch diejenigen, die von anderen abgelehnt waren. Er heilte die Kranken. Er starb freiwillig für alle, die zugeben, ich bin nicht genug, um vor Gott zu bestehen. Er ist auferstanden. Wer an Jesus glaubt, wird Teil von Gottes Familie. Und der Vater im Himmel, der kümmert sich um seine Kinder. Du und ich, wir sind in seinen Augen wertvoll. Vielleicht kriegst du das nicht so oft von anderen Menschen zu hören. Und andere machen sich schuldig an dir oder sind schuldig da an dir geworden, weil sie deinen Wert nicht gesehen haben. Aber dein Leben ist nicht wertvoller, wenn du viel vorweisen kannst, wenn andere hoch von dir denken. Dein Leben an sich ist wertvoll, weil Gott dir Würde schenkt als sein Gegenüber, als sein wertvolles Geschöpf. Wollen wir uns wirklich von Alltagssorgen bestimmen lassen? Jetzt nochmal zurück auf die Schweizer Sorgen von dieser Umfrage. Interessant ist ja, die ersten fünf, oder die meistgenannten, alle fünf drehen sich ums Geld. Oder es geht darum, ob das Geld reicht, ob die Krankenkasse zu teuer wird, ob die Miete noch teurer wird. Als reiches Land sorgen wir uns darum, ob das Geld reicht. Und bei den einen ist das berechtigt. Bei den einen sind das existenzielle Fragen, weil sie wirklich wenig haben. Und bei anderen ist das eine Luxussorge, weil sie viel haben und sich lieber um anderes kümmern sollten. Wie gesagt, vorausplanen ist gut, aber es ist nicht alles im Leben. Jesus erzählt mal ein Gleichnis davon, wie unterschiedlich Menschen auf ihn und seine Worte reagieren. Er vergleicht seine Worte mit so Saatkörnern, die ausgesät werden. Matthäus 13, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Was Jesus seinen Jüngern hier erklärt und vor Augen führt, ist, was Sorgen bewirken können. Nämlich nichts. Nichts. Jesus sagt wiederum in Matthäus 6, könnt ihr denn, wenn ihr euch Sorgen macht, euer Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wieder so eine offene Frage. Nein, nein, das will ich nicht. Indem ich mich sorge und kreise um Alltagsdinge, kann ich dadurch irgendetwas verändern? Kann ich dadurch irgendwie mein Leben verlängern? Nein, eher das Gegenteil vielleicht. Das zweite Beispiel von Jesus, neben dass er auf die Vögel gezeigt hat, ist, dass er auf die Blumen zeigt, auf die Natur zeigt. Jetzt in den meisten Übersetzungen der Bibel steht hier Lilien, aber es können auch ganz verschiedene Blumen gemeint sein. Man weiß ja manchmal nicht ganz genau, von welchen Tieren ist da in der Rede die Bibel. Und da gibt es verschiedene Begriffe für die unterschiedlichsten Tiere, auch bei den Blumen. Welche sind das jetzt genau, die damals da gemeint sind? Am einfachsten ist es, wenn man von verschiedensten Feldblumen ausgeht. Und ich weiß nicht mal, ob hier Lilien dabei sind oder nicht. Jedenfalls ist es ein Blumenfeld aus Israel. Und Jesus verweist auf die Blumen und er sagt, die wachsen von selbst. Und dazu noch richtig schön. Laut Jesus übertrifft eine der Blumen die komplette schöne Garderobe von König Salomo. Und der ist in der Bibel so dieser größte, prunkvollste, prächtigste König, den man sich vorstellen konnte. Und es wird im Alten Testament gesagt, er war weiser und größer und reicher als alle anderen im weiten Umkreis. Und Jesus sagt, eine Blume ist schöner als er in seiner ganzen Pracht. Gott hätte alle Blumen grau machen können. Hätte er machen können. Hat er aber nicht. Er hat nicht alle Blumen grau gemacht. Er hat sie farbig gemacht, unterschiedlichste Größen. Er hat sich Mühe gegeben. Und Jesus folgert daraus, wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Wieder eine Frage, wo man sagen müsste, ja doch. Jesus stellt erneut den höheren Wert des Menschen heraus. Gott hat die Blumen so verschwenderisch schön gemacht. So viele Arten und Farben und Sorten. Und doch, die Blumen wurden damals mit dem Gras zusammen häufig als Brennmaterial verwendet. Kurze Lebensdauer. Und Jesus sagt, wie viel mehr liegen Gott seine Menschen am Herzen? An welchen Sorgen wollen wir da noch festhalten? Jesus bezeichnet seine Nachfolger immer wieder mal an verschiedenen Stellen als Kleingläubige, als die, deren Glauben klein ist, deren Vertrauen ihrem Gott gegenüber klein ist. Weil Sorgen zeigen genau das. So Alltagssorgen, um die man sich kreist, die zeigen eigentlich ein mangelndes Vertrauen auf Gott. Und sie zweifeln daran, ob Gott es wirklich im Griff hat. Darum wiederholt Jesus nochmal, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Jetzt die Götter der Heiden, der Griechen und der Römer, die waren als launisch bekannt. Und man wusste nie so richtig, woran man bei ihnen ist. Und die Leute, die sie verehrt haben, die haben sich zu Recht Sorgen gemacht und wussten nicht, wie kann ich denn gnädig stimmen und ich muss irgendwelche Gaben geben, um hoffentlich dann wieder die Gunst dieses launischen Gottes zu gewinnen. Jesus sagt, die Heiden, die machen sich zu Recht Sorgen. Aber euer Gott, der einzig wahre Gott, euer Vater im Himmel, er ist anders. Er verlangt keine Geschenke von euch. Er gibt selbst. Er weiß, was ihr braucht. Gott ist nicht der Meinung, wir bräuchten eigentlich nichts oder müssten mit ganz, ganz, ganz wenig zufrieden sein. Nein, Er weiß, was wir brauchen. Damals haben sich Menschen wegen alltäglicher Dinge gesorgt, wie Essen und Kleider. Wie ist das heute? In Kirchen ist oft das Thema oder wird sich oft die Frage gestellt, haben wir genug Mitarbeiter? Haben wir genug ehrenamtliche Mitarbeiter, die da und dort sich engagieren können und helfen können? In der Gesellschaft geht es eben, wie gesehen, um die Frage, reicht das Geld? Hebräerbrief Kapitel 13. Lasst nicht die Geldgier oder irgendeine andere Sorge euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Glaubst du das? Dass Gott das nicht einfach so in den Wind hineinsagt? Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Im Alten Testament gibt es diesen Vergleich mit dem Propheten Jesaja, wo er sagt, selbst wenn das möglich wäre, nur in der größten Theorie, wenn das möglich wäre, dass eine Mutter ihr Kind vergisst, Gott vergisst uns nie. Er wird uns nie im Stich lassen. Nachdem Jesus darauf eingegangen ist, dass seine Leute eben nicht sich Sorgen machen sollen, gibt er auch die Alternative. Zweitens stellt Gott ins Zentrum. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Jesus zeigt seinen Leuten, wie sie richtig Prioritäten setzen. Jesus redet, es geht um zuerst. Er redet davon, es geht zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Das kann man hier deckungsgleich sehen, dass das nicht was anderes ist, das eine ist, soll uns um Gottes Reich gehen und um Gottes Gerechtigkeit, sondern das ist das Gleiche. Wo Gott das Sagen hat, richten sich Menschen nach seinen gerechten Geboten. Was heißt jetzt das? Genau, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Drei Dinge. Erstens, sei du Teil davon. Sei du Teil von diesem Reich von Gott. Jesus hat diese Bergpredigt vor seinen Jüngern gehalten, steht dort. Aber zu dem Zeitpunkt waren die 12, mit denen er nachher viel unterwegs war, noch gar nicht berufen. Die standen noch gar nicht fest. Das heißt, es war eine Menge von Menschen, die ihm irgendwie zugewandt war. Es waren viele anwesend, die einfach zugehört haben, ohne besondere Verbindung zu Jesus. Und die lädt er ein. Setzt Gott ins Zentrum eures Lebens. Bekennt ihm eure Schuld und lasst euch vergeben. Werdet Teil von seiner Familie. Vielleicht trifft das auf dich zu. Du warst schon öfter hier, hast zugehört, wie damals die Menschen bei Jesus, aber hast selbst keine direkte Verbindung zu Jesus. Dann bist du herzlich willkommen. Und dann lädt auch Jesus dich ein. Setze Gott ins Zentrum deines Lebens. Und wenn das noch nicht geschehen ist, dann heute. Bekenn ihm deine Schuld und lass dir vergeben. Jesus ist dafür gestorben. Glaube das und werde Teil seiner Familie. Das ist das Erste, was Jesus meint damit. Es soll zuerst um Gott gehen. Dass er überhaupt einlädt, Teil von der Familie Gottes zu sein. Das Zweite, lebe entsprechend. In der Bergpredigt, Kapitel 5, gibt Jesus zahlreiche Beispiele dafür. Auch Kapitel 6, was das heißt, diese Werte von Gott zu leben. Echte Liebe zu Gott und echte Liebe zu Gott statt einer frommen Show zu machen. Und auch echte Liebe zu anderen Menschen, auch den Feinden. Wer seine Prioritäten im Leben richtig setzt, für den steht Gottes Agenda an erster Stelle. Gottes Agenda an erster Stelle. Und alles andere sortiert sich nachher ein. Nicht, dass alles andere unwichtig wäre, aber es bekommt seinen Stellenwert. Fragen wir uns zum Beispiel bei wichtigen Entscheidungen, nicht nur, wie viel guckt für mich dort raus, welche Wohnung wäre noch besser, welcher Job wäre noch besser, welches Auto passt noch besser zu mir, sondern fragen wir uns auch bei einer wichtigen Entscheidung, was bringt eigentlich das Reich Gottes voran? Gibt es dort, wo ich hinziehe, gibt es dort eine Kirche, die ich besuchen kann? Versuchen wir, ich hoffe, dass niemand wegzieht, versuchen wir bei uns im Leben, das zu entlarven, was uns von Gott ablenkt. Und lassen wir uns vom Heiligen Geist bestimmen, der uns Jesus ähnlicher macht und der uns hilft, eben Prioritäten richtig zu setzen. Drittens, was das bedeutet, soll euch zuerst um Gottes Reich, seine Gerechtigkeit gehen, sag's weiter. Das Reich Gottes, wenn man heute davon spricht, dann kann das Missverständnis verursachen, weil auch andere von einem Reich reden und da versuchen, so verschwörungsmäßig im Geheimen was aufzubauen und irgendwann die Herrschaft an sich zu reißen. Bei dem, darum geht es nicht bei Gott, wenn er vom Königreich redet oder wenn Jesus vom Königreich Gottes redet. Das ist keine Geheimsache, sondern eine Bewegung, die Gott als den größten König verehrt, die Menschen mit ihrem Schöpfer verbindet und nicht niedermacht, sondern aufblühen lässt. Wenn wir auf Gott ausgerichtet leben, dann wünschen wir uns, dass sein Reich wächst. Wem sagst du das weiter? Wen lädst du dazu ein? Es geht nicht darum, anderen den eigenen Glauben irgendwie überzustülpen oder aufzudrücken, darum geht es nicht. Aber es geht darum, das Gute zu teilen, das Gute zu teilen, das du selbst erlebt hast. Jesus sagt am Schluss noch, wenn ihr Gott ins Zentrum eures Lebens stellt, dann wird euch alles dazugegeben. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das heißt, die Sorgen um so alltägliche Dinge, die verblassen, weil Gott versorgt. Was ist jetzt aber, wenn ein Christ doch verhungert? Was ist, wenn doch ein gewisses Grundbedürfnis ungestillt bleibt? Stimmt das dann nicht, was Jesus hier scheinbar mit großen Worten verspricht? Jesus weiß, dass Probleme auftauchen werden. Er spricht das selbst an im abschließenden Vers 34. Und er selbst hat das ebenfalls erlebt. Und was er verspricht ist, auch dann, wenn es schwierig ist, und auch dann, wenn es nicht so golden aussieht, wenn es nicht so klar erkennbar ist, dass Gott auf meiner Seite steht, auch dann können wir auf seine Gnade zählen. Auch dann lässt uns seine liebevolle Zuwendung nicht im Stich. Jesus hat sogar den Tod besiegt. Er bringt uns durch schwierige Zeiten und sicher ans Ziel. An das Ziel, wenn Gottes Reich sich umfassend ausbreiten wird, wenn nichts Böses mehr dazwischen funken kann und Jesus alles neu macht. Wir sehen, was Jesus sagt, rund um Sorgen, sehen wir, dass Gott sich bis ins Detail kümmert. Jesus erwähnt die Vögel und die Blumen und wir Menschen sind ihm so viel wichtiger. Darum setzen wir die richtigen Prioritäten, dass nicht die Alltagssorgen uns ablenken und uns bestimmen, sondern dass wir Gott ins Zentrum unseres Lebens stellen. Und wir werden erleben, dass er für uns sorgt. Direkt und durch andere Menschen, durch eine wertvolle Gemeinschaft, von der wir Teil sein können. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Setzt Gott an die erste Stelle eures Lebens. Werdet Teil davon, von seinem Reich. Lebt entsprechend und sagt das weiter. Wir beten. Vielen Dank, Vater im Himmel, dafür, dass du das Leben kennst. Du bist nicht weltfremd. Du hast in deinem Sohn Jesus selbst hier gelebt mit den Freuden und Sorgen dieses Lebens und Problemen dieses Lebens. Und du, Jesus, hast das perfekte Leben gelebt. Und du hast das größte Problem an der Wurzel gepackt, die Sünde und den Tod. Und das besiegt. Und wir dürfen dir nachfolgen, dir glauben, uns auf dich ausrichten. Hilf uns dabei, uns nicht irgendwo im Alltag zu verlieren, sondern dich im Fokus zu haben. Und zu erleben, wie du uns führst, wie wir deine Liebe selber erleben und an andere weitergeben können. Wie wir uns auf dein Wort verlassen können. Du zu dem stehst, was du sagst und versprichst. Und hilf uns mit einer Spannung, die wir auch erleben, auszuhalten. Deine Treue zu erleben, deine Gnade, die genügt. Wir wünschen uns für viele andere, auch hier in dieser Stadt, in unserem Umfeld, dass sie das erleben. Du bist der, der das Leben gemacht hat, der sie gemacht hat, der ihnen Würde schenkt, der ihnen Freiheit schenkt von irgendwelchen Gebundenheiten, der sie erlöst und annimmt als geliebte Kinder. Sorgen abnimmt, Perspektive und Hoffnung schenkt. Für immer. Amen.